Ja, ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Morgen heute. Und Georg hat das Thema schon angekündigt, das ist vorgegeben. Und wir machen da einen ganz heftigen Sprung von der ersten Woche. Es war ja gerade Weihnachten, erste Woche des irischen Daseins unseres Herrn Jesus, hin zu der ganz letzten Woche, ja, seinem Leben. Also ein gewaltiger Sprung, aber es ist trotzdem ein Zusammenhang. Ganz ein wichtiger, denn dafür ist er gekommen. In Johannesevangelium im 13. Kapitel, und dort lesen wir dann, war gerade vor dem Text, der die Predigt dann beinhaltet, die Fußwaschung, wie Jesus seine Jünger total überrascht hat beim Festessen oder beim Essen, beim Abendessen, indem er sich selber die Schürze umgebunden hat und einem nach dem anderen die Füße gewaschen hat, wie sie da reihum sitzen. Und das waren sie ganz perplex und der Petrus, der hat sich ja da gewehrt und es hat einige Erklärungen gebraucht, bis dass er das dann zugelassen hat. Ja. Und dann wollte er sich gleich ganz waschen lassen vom Herrn. Da hat aber Jesus dann eine wichtige Botschaft da gesagt. Ja. Und wir lesen jetzt der Grund. Überhaupt, was Jesus antreibt, ist einfach seine Liebe. Liebe zu den Menschen. Das war der Grund, wieso dass er als Mensch in diese Welt gekommen ist. Wieso dass er das auf sich genommen hat. In 13,1 steht, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, eben jetzt da gerade, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus liebt. Jesus kann nicht anders, als die Seinen zu lieben. Und er liebt sie bis zuletzt. Und das werden wir auch da bemerken, trotz dieser Ereignisse, die jetzt einstürmen auf die Jünger und auch auf den Herrn selber in besonderer Weise. Im 16. Vers, und dort beginne ich jetzt zu lesen, und ich nehme in dem Fall die NGÜ, neue Genfer Übersetzung, damit es uns vielleicht etwas ungewohnt ist. Denkt daran, sagt Jesus, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr dann auch danach handelt. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Bis daher einmal, wir lesen dann später bis Vers 36. Also Jesus sagt, denk daran, und das heißt, Geschwister, in der Nachfolge Jesu heißt es, das Hirn einzuschalten, das Herz auch zu öffnen und das Wort Gottes in die Hand zu nehmen. Das ist einmal die eine Seite, aber die Seligpreisung gilt erst, wenn man dieses, was man weiß und erkannt hat, wenn man das umsetzt. Er sagt, denk daran, Vers 16, wenn ihr dies wisst, Vers 17, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, nicht, wenn ihr es wisst, das ist eine Voraussetzung, aber das nächste, die Seligpreisung oder das selig, glückselig, wird man im Tun. Nachfolger Jesu. Wenn man es so vorgestellt, Vorschullehrer mit seinem Motorrad fährt vorne und der Fahrschüler fährt hinten. Ist das auch so oder machen sie das Umdraht? Ja, Thomas nickt, er hat ein Motorrad, er weiß es. Also Fahrschullehrer fährt vorne und der Schüler fährt hinten. Ja, und es ist tatsächlich so gedacht, dass der Schüler nicht jetzt den Fahrschullehrer überholt. Ja, oder dass er abbiegt, nach links oder rechts, oder dass er hinten bleibt, oder überhaupt stehen bleibt oder umdreht und den Fahrschullehrer einfach fahren lässt. Aber wenn er dem Vorschullehrer folgt, dann wird er ein Glückerlebnis haben, nämlich dann, wenn sie ihm den Führerschein und die Vorberechtungen an die Hand drücken. Also in der Nachfolge ist Überholen verboten. Ja. Der Diener ist nicht größer als sein Herr. Und dürfen wir da mitnehmen. Jesus sagt an dieser Stelle, und sie sind da zu 12 beziehungsweise 13 mit den Herren, die 12 Jünger und Jesus dabei. In der Mitte, er ist der Einladende. Er sagt, nicht alle 12 Jünger werden dieses Glückserlebnis haben, weil es tanzt einer aus der Reihe. Ja? Einer tanzt aus der Reihe. Psalm 41,10 ist das schon angekündigt worden und diesen Psalm zitiert er, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Es muss die Schrift erfüllt werden. Also einer, der bei ihm war lange Zeit, der mit ihm gegangen ist, viele Wege, der vielleicht 100 Predigten von Jesus gehört hat, der dabei war, wie Kranke geheilt worden sind, der ja, Kilometer um Kilometer gegangen ist, die Wunder live miterlebt hat, es erlebt hat, wie verkrüppelte Menschen auf einmal wieder ganz wiederhergestellt sind, der dabei war, wie Blinde das erste Mal Gegenstände klar und deutlich sehen haben können und vieles, vieles mehr. Ein solcher wird, der mit ihm Tischgemeinschaft gehabt hat, ein solcher wird ihn mit Füßen treten. Das ist im Alten Testament, im Psalm 41, schon angekündigt und die Schrift wird sie erfüllen und erfüllt sie ja. Da ist in diesem Psalm ist diese erschütternde, verräterische Tat eines, der ganz eng mit Jesus zusammen war, angekündigt. Ja. Aber Jesus' Sorge gilt auch diesem Menschen. Und er liebt auch diesen Menschen bis zum Ende. Ja. Er liebt diesen Menschen, er liebt auch die Jünger. Und wir dürfen es wissen, er liebt auch uns von ganzem Herzen. Und weil es so ist, dass so ein Schockerlebnis die Jünger jetzt treffen wird, dann bald in den nächsten Minuten eigentlich, warnt das sie schon jetzt und gibt ihnen auch schon Vorinformationen. Es ist nicht so, dass Jesus überrumpelt wird durch die Ereignisse und durch diesen einen, der aus der Reihe tanzt, sondern er weiß es schon und er kennt ihn auch. Er kennt ihn auch. Und darum sagt er zu den Jüngern, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich bin oder ich es bin. Das heißt, dass die 12 dadurch, dass so eine Bombe explodiert in ihren Reihen eigentlich, dass nicht irre werden am Glauben, irre werden an Jesus, auseinanderlaufen und den Glauben über Bord werfen und die Nachfolge dann aufgeben. Na? Der sagt, ich sage euch jetzt schon, damit ihr nicht so überrascht seid. Ich weiß nicht, ob ihr es fassen könnt, aber es kommt etwas, was euch durcheinander werfen will. Ein Schock wird es sein. Ja, sie wissen noch nicht von Verrat und Gefangennahme. Sie haben es zwar gehört, dass Jesus gekreuzigt werden will, aber sie haben es nicht fassen können zu dem Zeitpunkt. Ne? Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Wenn man bisher noch annehmen hat können, dass vielleicht einer aus dem Kreis der 70 ist oder einer von denen, die halt zeitweilig mit Jesus gegangen sind, Freundschaft vielleicht mit ihm gehabt haben, dass einer von denen ist, so lässt Jesus jetzt wieder deutlicher und direkter. Er sagt, nein, es ist nicht von diesem Umfeld wer, sondern es ist einer von den 12. Es ist einer von euch. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn da herinnen 120 Leute sind, sage ich, 10 davon werden Jesus ins Gesicht spucken, mit Füßen treten. dann würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich das mit Bestimmtheit sagen könnte, das war eine schreckliche Botschaft. Das war eine Bombe. Das war eine Katastrophe. Und so ist die Jünger gegangen. Einer von denen, die ganz eng mit 3 Jahre miteinander waren. Ja? Und da war nichts Auffälliges nach außen hin zuerst einmal. Ja? Einer von denen wird mich verraten. Und wir müssen immer noch denken, Jesus sagt es schon im Vorfeld, weil er die Jünger liebt. Und er sagt es zu dem Zeitpunkt, um dem, der diesen Schritt bereits gesetzt hat und nur setzen wird, dass er den zur Umkehr bewegt. Es ist nicht so, dass derjenige, und wir wissen, wer es ist, es kommt dann Judas, dass der zwangsweise das machen hat müssen. Manche meinen, weil im Alten Testament eben das angekündigt ist, dass einer, der mit ihm das Brot isst, ihn mit Füßen treten wird, dass der Judas gar nicht aushat können. Er hat das machen müssen, er hat das vielleicht gar nicht wollen. Ich denke, es ist Untat. Gott hat gewusst, wie Judas handeln wird und hat es so im Alten Testament verheißen lassen. Ja. Es gibt immer eine Chance noch bis zu einem gewissen Punkt, weil Jesus wirklich liebt und sucht, was verloren ist. Er sucht da nicht nur die Ehebrecher, er sucht nicht nur die Diebe und Räuber, er sucht auch die Verräter und Verleumder, er sucht die, die mit Gott nichts tun haben wollen bisher. Er sucht die zu retten, die verloren sind. Ja? Er sucht die zu retten, die verloren sind. Vorher im Vers 20, wer seine Bibel dabei hat und das auch mitgelesen hat, da hat Jesus noch was anderes aufstrahlen lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemand aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das können wir kaum fassen. Wenn jemand einen Boten Jesu aufnimmt, so sagt Jesus da, der nimmt mich auf. Wenn jemand einen Gesandten Jesu, einen Botschafter Jesu aufnimmt, der nimmt sozusagen Jesus auf. Wer Jesus aufnimmt, der nimmt Gott auf. Ja? Boten, die wohin gesendet werden, was bringen die normalerweise? Eine Botschaft. Ne? Ja, Boten sind dazu berufen und es ist ihre Aufgabe, dass sie dort, wo sie hingeschickt werden, eine Botschaft bringen. Ja? Welche Botschaft bringen Boten Jesu? Das Wort Gottes, die frohe Botschaft. Das sind frohe Boten mit einer guten Nachricht, mit einer frohen Botschaft. Sie bringen die Botschaft von der Errettung durch Jesus. Sie bringen die Botschaft, dass Gott sie liebt, dass Gott sie zu sich ziehen möchte, dass Gott sie erretten möchte. Sie bringen die Botschaft überhaupt heute, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, bezahlt hat, den Weg freigemacht hat. Es ist eine gute Botschaft, es ist das Evangelium. Und wer die Boten dieser Botschaft und mit ihnen das Evangelium aufnimmt, nimmt Jesus auf. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja, also die Boten aufnehmen, mit den Boten das Evangelium aufnehmen, so hat Jesus das damals gesagt, und so gilt es bis heute. Und Liebe ohne Ende war ein Beispiel dafür. Evangelisten sind unterwegs auf der ganzen Welt. Zuerst waren es die Apostel, die 12 oder 11 besser, oder 12. Dann Lehrer, Evangelisten, die hinausgesandt wurden mit dieser Botschaft. Und überall passiert es, wo Leute das annehmen, das zulassen, sich öffnen, dort zieht der Herr ein. Gott möchte wohnen in den Menschen und er nimmt Wohnung. Es ist unfassbar. Aber wir haben schon gelesen, nicht alles sind gute Boten. Einer ist immer ein anderer, der aus der Reihe tanzt. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist. Da herinnen steht, Jesus war zutiefst erschüttert in seinem Innersten. Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an, sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus Seite. Simon Petrus gab ihm ein Zeichen, zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte: Herr, wer ist's? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas: Tu das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig wäre. Oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Es war Nacht. Jesus war zutiefst erschüttert. So erleben wir Jesus selten. Aber es ist ihm nicht egal. Auch der Judas ist ihm nicht egal. Jesus ist nicht wegen sich selber erschüttert. Wegen dem, was vor ihm steht. Natürlich hat uns zutiefst betroffen, dass einer aus seinem engsten Kreis, und das ist eine weitere Versuchung, ihn auf diese Art und Weise verrät, ja, ihn den Häschern zuführt, sozusagen, ihn hintergeht. Aber Jesus war zutiefst erschüttert, dass ein Mensch, der so viele Chancen gehabt hat, der 3 Jahre mitgegangen ist, der das Brot ausgeteilt hat, den er ausgesandt hat mit den 12 Jüngern zu zweit, um zu predigen, um Wunder zu tun, ja, selbst Geister auszutreiben, der am See Genezareth dabei war. Und was da alles zu erzählen gibt, dass der so verschlossen ist, so verbohrt, so einen eigenen Weg geht und einschlägt, das zutiefst erschüttert, dass Jesus sieht, wo das Ende ist, dieses Menschen. Er sieht es, ja. Zutiefst erschüttert. Er ist nicht gefühllos. Jesus ist nicht kalt. Wir lesen nichts von Hass, dass Jesus ihn gehasst hätte ab dem Zeitpunkt. Er geht auch nicht einfach drüber hinweg. Er sagt nicht, das war eh nur einer von 12, bleib eh nur 11, das reicht auch. Hier geht es um einen Menschen, der so nahe an ihm ist und doch innerlich so weit weg. Jesus liebt ihn. Jesus ist erschüttert. Nicht verbittert. Verbittert ist Jesus nicht. Er schüttet über den Weg dieses Mannes, mit dem er das Essen geteilt hat, über Jahre. Und gerade vorher hat Jesus ihm aus lauter Liebe nur die Füße gewaschen. Und genau die Füße gingen dann zu den Hohenpriester und sagen, jetzt weiß ich, oder ich sage euch, wie ihr es fangen könnt. Ja. Die Jünger selber waren perplex. Zuerst einmal, dass überhaupt einer aus ihren Reihen sein soll. Und dann die Frage untereinander, wer ist's? Wer könnte das sein? Vielleicht haben sie gegenseitig beäugelt dann und so im geistigen Auge vorüberziehen lassen. War da einmal was? Konnte es Petrus sein oder der Johannes vielleicht? Oder wie heißen es denn alle? Ja, mit Namen. Wie heißen die Jünger? Lukas 6, glaube ich. Ich kenne sie ja nicht auswendig, wirkt das nicht so leicht. Ja, schon. Entschuldigung, ist aufgeschrieben. Ja, die überlegen, wer könnte das gewesen sein? Vielleicht entsteht auch ein Misstrauen untereinander in diesem kurzen Augenblick. Wir diskutieren, aber manchen kommt dann auch der Gedanke, und das steht nicht im Johannes, sondern in einem anderen Evangelium, Herr, bin ich's vielleicht? Fragen sie die Jünger an. Könnte es sein, dass es eine Situation gibt oder dass eine kommt im Leben, wo ich zum Verräter wäre? Und irgendwie die Erkenntnis, war es möglich? Konnte die Hand ins Feuer legen? Und wenn wir die Berichte lesen von Open Doors über Christenverfolgung weltweit in verschiedenen Ländern, wem würde man Vorwurf machen, wenn jahrelang im Gefängnis vielleicht die Familie bedroht, getrennt von der Familie, Todesdrohungen, an der Punkt kommt, wo weich wird, ja, oder abschwört. Wir sitzen da im Wohlstandseck und erleben das so nicht. Aber viele, viele Brüder und Schwestern haben das erlebt und erleben das momentan. Ja. Und es ist auch eine Erkenntnis, könnte es ich sein? Und da braucht man Gottes Hilfe. Sowieso brauchen die und brauchen wir, dass er uns hält, dass wir nicht fallen, dass wir treu bleiben. Nicht alle sind rein. Das muss auch dem Judas eigentlich wie ein Stich ins Herz gegangen sein, zu dem Punkt, zuerst schon, wo Jesus sagt, bei der Fußwaschung, einer von euch ist nicht gewaschen. Und dann da, wo er sagt, einer wird mich verraten, der mit mir gegessen hat. Da musst du in seinem Herzen ganz heiß geworden sein. Das ist so ein Aufruf zur Bekehrung, zur Umkehr, zum sich öffnen, zum Bereuen, zum Bekennen, zum, ja, aber es bleibt bei dieser Haltung. Wir müssen uns vorstellen, Jesus liegt mit seinen Jüngern da auf niedrigen Polstern um die Tische herum oder um den Tisch bei diesem Festessen und Johannes, vielleicht war der Jüngste, der war schlicht ganz neben Jesus, ist er da gelegen. Und Petrus hat sich gedacht, ich benütze Vitamin B Beziehung und hat den Johannes einen Wink gegeben, dass er Jesus fragt, wer denn das jetzt sei, von wem er da redet. Ja. Ich denke, Johannes war einer von denen, der so einen kindlichen Glauben gehabt hat. So einen, wirft sie einfach an die Brust Jesu. Und da war eine besondere Beziehung da. Und Johannes fragt Jesus und Jesus bezeichnet, sagt ihm eine Handlung, wie er erkennen kann, wer es ist. Ja. Er sagt dem, mit dem ich den Bissen in die Schüssel tauche und ihm diesen Bissen dann gib, der ist es. Er nennt immer nur keinen Namen. Er nennt immer nur keinen Namen. Ja. Er liebt auch Judas. Aber er liebt auch die Jünger. Er schützt sie. Ja. Johannes ganz neben Jesus, Petrus nicht weit weg, Blickkontakt. Und der Judas kann auch nicht weit weg gelegen sein vom Herrn, weil Jesus gibt ihm mühelos den Bissen. Das können keine Meter oder keine vielen Meter dazwischen gewesen sein. Ja. Von Judas wissen wir, dass er war der Kassier, er war der Schatzmeister. Er hat den Beutel gehabt, er hat das Geld verwaltet. Da ist zwar nicht so viel zusammengekommen. Vielleicht war das, was ihn so enttäuscht hat. Wenn man die heutigen Heilungsprediger und was weiß ich hört, die schwimmen ja fast alle im Reichtum und haben bis hin eigene Flugzeuge. Jesus hat das alles gratis gemacht. Ja, da ist nicht viel zusammengekommen. Der Beutel war manchmal so leer, dass sie nicht einmal die Steuern richtig zahlen haben können. Ja. Und der Gipfel für ihn war dann noch, wie die Maria, Schwester vom Lazarus, dieses kostbare Nadenöl, da einfach das ganze Fläschchen da Jesus damit eingeschmiert hat, statt dass sie das verkauft hätten, damit er ein Geld kriegt. Weil er hat Geld unterschlagen. Ja. Und das ist ein Punkt, wo der Satan schon bei ihm einen Fuß in der Tür gehabt hat. Ja. Und das ist gefährlich. Unbekannte Sünde, also Sünde, die man zulässt, die man nicht bekennt, die man weiter frönt, das geht nicht gut aus. Ja. Judas, das war ein Punkt in seinem Leben. Ja. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Jesus gibt ihm diesen Bissen. Johannes kann erkennen oder erkennt, wer es ist. Und Judas nimmt diesen Bissen. Normalerweise ist das, wenn ein Gastgeber ein Brot in die Schüssel taucht und die an Gast gibt, überreicht, ist das noch eine Wertschätzung, ist das eine besondere Ehre für diesen Gast. Noch einmal, Jesus zeigt Judas, dass er ihm wert ist. Äußerlich nimmt Judas diesen Bissen an, aber innerlich ist er weiter weg wie je zuvor. Und das ist der Punkt, wo Satan in sein Herz fährt. Dort, wo eigentlich Jesus wohnen sollte, wie viele ihn aber aufnahmen, dort wohnt Gott, dort sitzt jetzt Satan und er geht dann hinaus. Er geht hinaus und was ist draußen? Finsternis. Es war finster. Und ohne Jesus ist immer finster. Und da wird es immer finsterer. Ja? Und es ist ein schrecklicher Weg. Man könnte meinen, Judas könnte genau jetzt reagieren. Herr, Tränen ausbrechen, vergib. Ich habe missgebaut. Es war total falsch. Ich war schon bei den Hohenpriester. Habe schon mit ihnen ausgemacht. Ich werde überliefern. Ich werde verraten. Was ist überhaupt Verrat in dem Fall? War Jesus in einer Situation, denken wir mal nach, war Jesus in einer Situation, wo er in die Enge getrieben war und angewiesen war darauf, dass ihn keiner verrät? War er eigentlich nicht. Denn er hat ja gewusst, dass er verraten wird. Und selbst wie Judas gegangen ist, hätte er nur untertauchen können. Da war Zeit genug, er hätte fliehen können. Er hätte sie aus dem Staub machen können. Aber er tut es nicht. Warum? Weil er die Jünger liebt und weil er die Menschen liebt und ans Kreuz gehen will. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es selber. Und auch in dem Augenblick hat Jesus immer nur voll die Kontrolle. Tu das, was du willst. Tu es schnell. Ja, als Jesus das gesagt hatte, wurde er, wir sind schon weiter, Entschuldigung. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott auch ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Es kommt mir so vor, wie wenn Jesus jetzt gesagt hätte, wie jetzt der Judas weg war. Jetzt ist die heiße Phase. Jetzt läuft der Countdown. Jetzt kann der Start nicht mehr abgebrochen werden. Jetzt geht's hin ans Kreuz zur Erlösung. Der Weg ist beschritten. Der Weg ist frei. Und ich will dorthin gehen. Ich will das machen. Ja, ich will das machen. Ich will mein Leben geben. Er flieht nicht. Im Gegenteil. Er jubelt auf. Er sagt, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und Gott wird in ihm verherrlicht und bald wird es geschehen. Er weiß um Tod und Auferstehung. Er weiß darum, dass er am Kreuz das vollbringen wird, was wir so bitter nötig haben. Vergebung unserer Sünden, damit wir gerecht dastehen vor Gott, obwohl wir nicht gerecht sind. Ja. Nur wir müssen das annehmen. Liebe Jesu fährt beim Judas gegen die Mauer. Und liebe Jesus fährt bei vielen, die ja schon oft das Evangelium gehört haben, gegen die Mauer. Nur wo ist das Ende? Manche meinen, dass der Verrat vom Judas und die Verleugnung von Petrus gar kein so großer Unterschied ist. Es ist beides schlecht, katastrophal. Der Unterschied ist dort, wo Petrus bereut, wo er in Tränen sein Versagen bekennt und wo er an Jesus bleibt. Jesus bleibt dort, wo Petrus bleibt dort, wo Jesus gesagt hat. Er hat nämlich dann gesagt, und damit komme ich jetzt zum Schluss, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Er sagt, ihr sollt euch lieben untereinander. Lieben untereinander können wir uns, wenn wir beieinander bleiben. Nicht, wenn wir weglaufen, wenn wir auseinanderlaufen. Judas war nicht mehr zum Lieben von den Jüngern, weil er nicht da war. Ja? Er hat sich dann erhängt. Das ist das schreckliche Ende von ihm. Und Jesus sagte bei ihm, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Oh, das ist ein Wort. Aber ein neues Gebot gebe ich euch. Das ist das Erkennungszeichen der Jünger, der wirklichen Jünger. Und das Erkennungszeichen der Christen für alle Zeiten. Und das Markenzeichen bis heute. Unser Umfeld sollte erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Aber das Erkennungszeichen ist die Liebe, mit der uns der Herr überschüttet hat, mit der er uns geliebt hat, mit der er sie geliebt hat, mit der er mich geliebt hat, mit der er die geliebt hat und weiter liebt. Das soll diese Liebe ausgelebt, die wird von anderen gesehen. Hat einmal einer gesagt, ich möchte mal eine Predigt sehen, nicht immer nur hören. Also, dass das umgesetzt ist, das ist damit gemeint. Ja, Judas, liebe Jesu Christi, gewaltig, groß, unvergleichlich, anhaltend, gewinnend. Auch voller Gefühl und Verrat, ohne Reue, es endet in der ewigen Finsternis. Dort wollen wir nicht hin und Gott möchte nicht, dass jemand von uns dort hinkommt. Das Klebemittel vom Erkennungszeichen ist die Liebe. Liebe Gottes in unserem Leben weitergegeben an andere. So schaut Nachfolge aus und so wollen wir weitergehen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Geschwister, möchte euch lieben. Amen.